Gottes Geist will ohne Unterlass unter uns wirken. Und da freue ich mich an diesem Pfingstfest. Gott hat einen Segen für uns bereit, auch wenn es draußen regnet. Er will umso mächtiger wirken. Nun ist unsere Organistin erkrankt und die Vertretungsleute waren nicht da. Dann habe ich gesagt, jetzt wird es umso schöner. Freuen wir uns, dass Dietmar Höhne heute am Klavier uns begleitet. Und jetzt habe ich meine Frau gebeten, dass sie mit uns einen Kanon singt zur heutigen Losung, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Durch seinen Geist, der Anwalt sein will, unserer Sache vor dem Thron Gottes.
Wir singen es noch einmal gemeinsam und machen dann drei Gruppen, rechts, Mitte und links. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Weltenende.
Es gibt so viele gewisse Zusagen Gottes. Heute am Pfingstfest denkt man an das große Wort in Hesekiel 36. Ich will meinen Geist in euch geben, spricht Gott. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und die schönsten Aussagen über das Wirken des Heiligen Geistes hat der Paulus im Kapitel Römer 8 gemacht, wo er dann sagt, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der auch Jesus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt. Unsere Lieder im Gesangbuch, die singen das so großartig. Viele kennen sie gar nicht, das ist schade. Dann sollen sie sie heute kennenlernen. Die Bitte um den Heiligen Geist, um das Kommen des Geistes Gottes. Komm, o komm, du Geist des Lebens. Dieses Lied stammt aus der Feder eines Rechtsanwaltes. Ein ganz herrliches Lied zur Ausgießung des Geistes. 106. Wir singen die Verse 1 und 2 und dann sage ich, wie es weitergeht. Jetzt zuerst die Verse 1 und 2. Das sind auch die Geistgaben, von denen die Schrift so groß spricht, dass unser dunkles Herz erleuchtet wird, dass wir vom Irrtum weggeführt werden, dass wir den Willen Gottes haben und gerne tun. Und dann singen die Frauen den 5. Vers, wird uns auch nach Troste bange. Thank you. Und wir Männer wollen den Vers singen, wo es um den Kampf mit der Macht Satans geht, den sechsten Vers. Manchen war es doch unbekannt, deshalb singen wir jetzt miteinander nicht nur den siebten, sondern auch den achten Vers. Dort bewährt sich der Heilige Geist, wenn er uns den Glauben erhält, auch dann, wenn unsere Lebenskraft zerbricht im Sterben. Verse 7 und 8. Wir wollen beten. Lieber Herr, du hast uns versprochen, dass du uns mit deinem Geist ausrüsten willst. Dieser Geist, der dich erfüllt hat, der in dir machtvolle Zeichen wirkte und dein Leben voller Geduld und Liebe prägte. Gib uns deinen Heiligen Geist. Wir sehnen uns nach dir und dass du uns ausrüsten kannst. Du hast einst deine Jüngerschar gebraucht, dass sie das Evangelium so glaubwürdig bezeugen konnten, dass viele zum Glauben kamen. Und wir bitten dich um Erneuerung deiner Gemeinde. Auch in diesen Tagen wirke durch deinen Heiligen Geist, heute überall, wo Menschen sich in deinem Namen versammeln. Und gib doch du dieses wieder, dass du durchbrechen kannst, durch alle Mauern der Ablehnung, durch alle Feindschaft, durch alle Gleichgültigkeit. Und so gib auch, dass wir heute hören können und Täter deines Wortes werden. Wir wollen, was uns bewegt, dir in der Stille sagen. Wir danken dir, dass dein Geist uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Amen. Gegenwärtig ist das in der Christenheit bei vielen ungewiss und sie sind nicht sich richtig klar, was eigentlich mit dem Heiligen Geist in der Schrift steht. Und da möchte ich Sie immer wieder bitten, das Kapitel, das ganz ausschließlich vom Wirken des Geistes Gottes ist dieses Kapitel Römerbrief, Kapitel 8, immer wieder zu lesen, wo es zuerst heißt, dass der Geist Gottes unser ganzes Leben verändert, so dass wir nicht das tun, was unsere irdische Art ist, angeborene Wesensart, sondern dass wir das tun können, was Jesus will. Und da heißt es dann in Römer 8, Vers 14 bis Vers 17, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist Gottes macht uns dieses vertrauensvolle Verhältnis mit dem, zum Reden mit dem ewigen Gott. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Nun singen wir wieder eins dieser schönen Pfingstlieder des Gesangbuchs. 107 schmückt das Fest mit Mein. Auch hier könnte sein, dass jemand die Melodie nicht kennt. Das ist dann immer schade, aber ich denke, Sie werden schnell hineinfinden. Und wichtig ist mir, dass die Worte Ihnen lebendig werden. Wir singen die Verse 1 und dann sage ich sie immer einzeln an. Zuerst und erstens schmückt das Fest mit Mein. Der Heilige Geist hat sich selber eingeladen, oft wurde gar nicht erbeten und er kam immer wieder und hat die träge Gemeinde erneuert und reformiert. Und da im Vers 3, den wir jetzt singen, da kommt das erste Zeichen war, der Gabe des Heiligen Geistes, das Zeugnis des Evangeliums, die Verkündigung des Wortes in Dringlichkeit und evangelistischem Eifer. Und im Vers 6 heißt wieder, dass das so wichtig ist, dass zum Wollen auch das Vollbringen kommt, der gelebte Glaube im Gehorsam. Vers 6. Unsere fröhlichen Jesuslieder singen wir oft in einer Welt, in der uns viel Schrecken begegnen, die Macht des Todes uns groß wird. All diese Pfingstlieder enden mit dem fröhlichen Trotz gegen die Macht des Todes. Wir singen noch den Vers 7. Nun haben wir drei Predigten. Die letzte am letzten Sonntag, der Geist Gottes, den Jesus uns verheißt als der Anwalt, der Fürsprecher, der zu uns kommt, der die leibliche Abwesenheit Jesus so erfüllt, dass die Zeit jetzt noch viel herrlicher ist, als wenn Jesus leiblich unter uns wäre. Dann morgen, am Pfingstmontag, möchte ich über das predigen, was eigentlich am Anfang stehen sollte, der Durst. der Durst nach dem Geist Gottes. Wen da dürstet, der komme zu mir. Und das sagt Jesus von der Gabe des Heiligen Geistes. Heute habe ich als das Dritte ausgesucht, eine Stelle, die oft gar nicht so beachtet wird. Johannes 6, Vers 63. Und da die zweite Hälfte oder die letzte Hälfte dieses Verses. Es war in einem Augenblick, als viele von Jesus sich abwandten. Das war eigentlich deprimierend. Stellen Sie vor, Jesus predigt und die meisten sagen, das wollen wir nicht hören. Das ist eine harte Rede. Und sie murrten und sie ärgerten sich darüber. Und dann sagt Jesus, meine Worte sind Geist und sind Leben. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Herr, wirke du durch deinen Geist, so dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Viele behaupten steif und fest an Pfingsten, das sei der Geburtstag der Kirche. Jetzt müssen Sie bloß mal ein Bibellexikon zur Hand nehmen und dann merken Sie, das Wort Kirche kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Auch in der Konkordanz, das Wort Kirche gibt es in der Bibel nicht. Das ist gut, dass wir daran erinnert werden, dass unsere irdischen Kirchenorganisationen nicht das Letzte sind. Und das Wichtigste, leider sind sie oft nur Anlass von Zank, Überheblichkeit und Streit. Was kommt denn in der Bibel vor? Das gläubige Zusammenkommen, das ist das Gemeinde gibt, lebendige Gemeinde, das steht in der Bibel oft. Ohne dass sie sich Namen geben. Und dann ist das am Pfingsttag geschehen, dass das Evangelium gepredigt wurde vielen Menschen von anderen Völkern. Das war ein Tag der Weltmission, der Evangelisation. Und dabei wollen wir es belassen, wie es in der Bibel drin steht. Und das Große war, dass der Heilige Geist durch diese Predigt gewirkt hat, machtvoll, dass Tausende zum Glauben kamen. Auf einen Schlag, obwohl viele sagen, das könnte man gar nicht so schnell. Doch, sie wurden überführt, sie taten Buße, bekehrten sich, bereuten ihre Sünde, ließen sich taufen und sie lebten in großer Gewissheit den Glauben an Jesus Christus, ihren Herrn. Also das ist Pfingsten. Das ist doch Ursinn eigentlich. Die Juden feiern ja heute an Pfingsten das Erntefest. 50 Tage nach Ostern, nach dem Passa, feiern sie das Erntefest, der Tag, wo die erste Ernte draußen schon eingebracht wird. Die sind etwas voraus, weil das Klima auch heißer ist. Und da freut man sich über all die schönen Früchte, die draußen auf dem Acker gewachsen sind und die Ernte, die man einbringen kann, und man jauchzt und man jubelt. Und das ist christliches Pfingstfest. Man freut sich über eine große Ernte unter allen Völkern und Nationen. Bringt Gott heute seine Ernte ein und viele Menschen kommen zum Glauben. Pfingsten, das heißt ja das öffentliche Bekennen, das gewisse Bekennen. Und das, was auch so schön ist, dass in dieser Gemeinde, die der Geist Gottes zusammenruft, aus ganz verschiedenen Menschen, dass da eine große Einmütigkeit ist. Nicht wieder in Formen und Traditionen, das ist gar nicht wichtig. Eine Einmütigkeit im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, und im Festhalten an seinem Wort. Sie blieben aber beieinander und blieben am Wort der Apostellehre und hatten einander herzlich lieb. Und da lebte eine Liebe, eine tätige Liebe. Und man kümmerte sich umeinander. Und es war so wichtig, dass man das auch mit seinem Glauben bewährt. Kriegen Sie da auch heute Sehnsucht und sagen, ach, wenn das doch wieder so wäre, heute auch in unseren Gemeinden. Da, wo wir zu Hause sind. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat beim Lesen der Apostelgeschichte sein Haupt auf den Tisch gelegt und hat nur gesagt, Herr, tu's noch einmal. Herr, tu's noch einmal. Was meinen Sie, will's Gott heute auch tun? Ich bin ganz überzeugt. Gott will seinen Geist nicht zurücknehmen in unseren Tagen. Nein, im Gegenteil, er will genauso mächtig wirken wie damals. Will stark unter uns wirken in unserer trostlosen Zeit, in unserer Müdigkeit, wo so viel Glaubenszweifel herrschen, so viel Trägheit, wo das Wort Gottes oft zerredet wird, wo so viel Unglauben selbst in den Kreisen der Gemeinde herrscht. Da will Gott noch einmal durch seinen Geist diesen gewissen Glauben wecken. Buße und Umkehr und Erneuerung, das ist das Werk des Geistes Gottes. Wir haben schon letzten Sonntag davon gesprochen, dass er die Augen öffnen will. Der Geist Gottes will die Augen öffnen für Sünde. Überführen will er. Er will die Augen öffnen über das Gericht Gottes. Er will die Augen öffnen, dass man das Evangelium verstehen kann. Und er will Menschenherzen verändern. So total verändern, dass das neue, veränderte Menschen gibt, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das haben wir heute nötig. Und darum wollen wir uns danach ausstrecken, nach dieser Gabe des Heiligen Geistes. Und wir wollen darum bitten, Herr, komm doch mit deinem Geist, erneuere du deine Gemeinde, fang bei mir an. Komm jetzt, Herr. Jetzt möchte ich zuerst darüber reden, wie Gott uns seinen Geist gibt. Das ist ja die entscheidende Frage, die viele im Unklaren lässt. Wie gibt uns Gott seinen Geist? Ist da etwas nötig, eine besondere Zeremonie, eine Handlung, oder braucht man eine bestimmte Handauflegung, oder gibt es nur gewisse Örter in Nordamerika, wo man hinfliegen muss und das abholen muss, im Flugzeug oder so? Wie ist das? Wo gibt es denn wirklich den Geist? Wie kriegt man den Geist Gottes? Ich möchte zuerst ausholen und Ihnen erklären. Wenn Sie in diesen Tagen ein wenig die Politik verfolgen, dann ärgern Sie sich jeden Tag und sagen, das ist ein Trauerspiel, was dort in Jugoslawien abläuft. Also das hat jeder von Ihnen sicher schon gedacht. Und sagen, das ist grausam. Da kommen Menschen um, Tag für Tag. Und die Mächtigen der Welt, was machen die? Die reden. Feierlich stehen sie vor Mikrofone hin. Und sie geben Erklärungen ab. Und sie sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ab jetzt werden wir handeln. Und was kommt? Gar nichts. Es geht 3 Jahre schon so. Das sind Worte, das sind Worte. Also erbärmlicher könnten Sie das nie erleben als in der großen Politik. Worte sind leer, Worte sind hilflos, Worte haben keinerlei Bedeutung. Worte, ach, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an. So denkt doch jeder. Darum, die Worte sind das Wertloseste, das Oberflächlichste, was es in unserer Welt gibt. Ausgerechnet Worte hat Gott erwählt, um dadurch sich zu offenbaren. Und das ist im Grunde gar nicht verständlich. Worte. Worte, die doch bei uns Menschen nichts gelten. Gott lässt seinen Ruhm verkündigen, Gott lässt sein Evangelium verkündigen, alles nur durch Worte, nicht durch Taten, durch Worte. Der Glaube kommt durch Worte, durch die Predigt. Ja, jetzt geht's gerade los. Das haben wir oft diskutiert, auch bei uns, dass also Leute sich aufregen und sagen, Mensch, der moderne Mensch hat doch Probleme mit der Predigt. Das ist so autoritär ihm vorgesetzt und viel lieber diskutieren wir und da wollen wir die Meinungen austauschen. Und übrigens, was ist denn die Predigt? Wenn Sie mal die Ungläubigen fragen, die werden Ihnen alles sagen, das ist ein Gelaber. Und das ist, da macht einer fromme Phrasen und da hocke ich hin und schlafe sowieso und lasse meine Gedanken an was anderes kreisen. Und Gott hat die Predigt erwählt. Was ist das? Die Verkündigung, den Zuspruch des Wortes, des Evangeliums, hat er benutzt. Was ist am Pfingstfest denn geschehen? Die schlichte Verkündigung eines Fischers Petrus wurde durch den Geist Gottes benutzt, dass Tausende bewegt waren und aufgewühlt und ihr Leben fortan Jesus anvertrauten und ihm allein glaubten. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort. Und das ist ungeheuer, wenn man das mal begriffen hat. Das ist der Schlüsselpunkt. des Wirkens Gottes in unserer Welt, gerade das verachtete, armselige, leere Wort, das Wort, das verachtet und verspottet ist, das wird benutzt von Gott, um dadurch Großes in unseren Tagen zu wirken. Ja, da wird der Heilige Geist wirkt durch das Wort hindurch, durch das Evangelium. Paulus sagt einmal, und man soll sich die Stellen wirklich merken, es hat Gott gefallen, durch das Wort törichter Predigt selig zu machen. Mein Glaube ruht auf dem Wort des Zuspruchs. Aber der Geist Gottes macht dieses Wort lebendig, verankert es in meinem Herzen so, dass ich es glauben und fassen kann. Wie wirkt der Heilige Geist? Durch das armselige Wort, durch das schlichte Wort, durch das einfache Wort. Ich will es nochmal von der anderen Seite her packen, um es nochmal von der anderen Seite her zu erklären. Sie wissen, es gibt viele Religionen in der Welt. Und alle Religionen ahnen irgendetwas von einem Gott oder von vielen Göttern oder von einer göttlichen Macht. Ob sie beim Geisterglauben suchen oder beim Ahnenkult oder im Buddhismus oder im Hinduismus, wo sie hingehen, überall ahnen sie etwas. Aber alle sagen, es gibt nichts Gewisses. Die einzigen, die sagen, es gibt gewisse Antworten, sind die Christen. Und das ist in der Tat ungeheuer. Das gibt Ärger. Wie können die Christen kommen und sagen, sie wissen was? Und die Christen können nur eine Autorität anführen und sagen, wir haben ja das Wort Gottes. Wie glaubt ihr das Wort Gottes hört, was Gott gesprochen hat? Ja, das glauben wir. Gott spricht. Ich will meinen Geist in euch geben. All die Worte immer wieder. Und das ist der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Wenn Gott spricht, dann geschieht, so wie er in der Schöpfung der Welt sprach und es geschah und die Sonne war da und das Meer und auf der Erde wachsen Pflanzen. Gott spricht, Gott hat die Geschichte seines Volkes Israel gemacht und all die Worte, die er spricht, die sind lebendig. Genauso wie Jesus sagt, meine Worte sind nicht bloß dahin gesprochen, wie so viel in unserer Welt eben gesprochen ist und das Wort, das dahin plätschert. Worte, die Schall und Rauch sind, meine Worte sind Geist und sind Leben. Gottes Worte sind Worte, die einen bewegen. Und so kommt man nur zum Glauben, indem man dieses Wort hört. Und das ist ja das Ungeheure, dass die Menschen sich entsetzten, als sie Jesus predigen hörten. Was hat denn sie so erregt? Damals, Johannes 6, wo wir hier mit diesem Predigtext heute sind, sind wir in der Synagoge von Kapernaum. Und Jesus spricht davon nach der Speisung der 5000, dass man ihn wie essen muss, ihn aufnehmen muss. Die Leute sagen, den kennen wir doch. Der ist doch einer wie wir. Wer kann so einen ungeheuren Anspruch verkünden in der Welt? Und das ist in der Tat einmal zu begreifen. Jesus ist die große Herausforderung des Glaubens. Und Jesus sagt, ja, ihr könnt euch an mir ärgern. Und nachher liefen sie auch noch von Jesus weg. Und es bleibt dabei, dass ihr an meinem Wort prüfen könnt. An diesem Wort, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, nicht wandeln in der Finsternis. Was können Sie? Sie können nur dieses Wort nehmen im Glauben und leben und sagen, genau, so erfahren wir es. Sie können es nur im Gehorsam aufnehmen. Wenn Sie auf was anderes warten, das wird nie in Ihrem Leben geschehen. Manche warten auf irgendwelche Himmelserscheinungen, es wird nicht kommen. Gott hat sich in seinem Wort bezeugt, er hat sie überführt. Er offenbart sich in seinem Wort, ausgerechnet dem verachteten, schlichten Wort, redet er zu uns. Und er gebietet uns, ihn aufzunehmen. Und wer es tut, der hat sein Haus auf den Felsen gegründet. Und wer dem Wort folgt, der wird gewiss werden. Es gibt nur den Weg. Komm, ruft Jesus, folge mir. Darf ich noch auf dem dritten Weg zeigen? Ganz einfach ein biblisches Beispiel. Paulus beschreibt den Korinthern, ja, wie damals es passierte, als in Korinth eine christliche Gemeinde entstand. Wie kam es denn dazu? Paulus war ja dort bei Aquila und Prisca in der Sattlerstube und hat in der Werkstatt gearbeitet und er war offenbar auch nicht mehr so vom evangelistischen Feuer erfüllt. Und dann kamen ja seine Freunde wieder und dann hat er mit einer großen Dringlichkeit Christus verkündet. In der Synagoge. Und das war der Anlass. Und dann hat der Geist Gottes mächtig gewirkt. Und er beschreibt das in 1. Korinther 2, Vers 4. Was ist damals passiert? Mein Wort und meine Predigt
geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das meinen Sie immer, das bräuchten Sie. Das brauchen Sie gar nicht. Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit menschlichen Worten hoher Weisheit, sondern mit Furcht und Zittern und großer Schwachheit. Aber in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wenn Sie am Krankenbett stehen, wenn Sie einen Sterbenden begleiten, wenn Sie einem Menschen Glauben verkünden wollen, brauchen gar nichts dazu, als dass Sie sagen, Herr, jetzt in deinem Geist will ich es reden. Wirke du mächtig durch dieses dein Wort. Amen. Das ist, was Wirkung hat. So ist die Gemeinde von Korinth entstanden. In großer Schwachheit, nicht mit menschlichen Worten, hoher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also durch das Wort, durch das verachtete Wort hindurch wirkt Gottes Geist. Und das möchten wir jetzt noch näher etwas ansehen, was denn dort eigentlich geschieht. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort hindurch. Sie können ja verschiedene Bücher anderer Religionen lesen. Da gibt es zum Beispiel die indischen Veden, da gibt es den Koran, da können Sie die Bibel hinnehmen. Und so haben wir es ja oft mit jungen Leuten auch diskutiert. Und so passiert das ja immer, dass Leute sagen, was ist denn da besonders in der Bibel? Und sagen, äußerlich überhaupt nichts. Sind alles Bücher, ja, Sie können noch ein paar esoterische Bücher daneben legen, sind alles Bücher, die irgendwo mit der Welt Gottes sich beschäftigen. Sondern kein Buch hat sonst diesen Anspruch wie die Bibel, das Wort Gottes. Wenn Sie es lesen, hören und tun in einem gehorsamen Herzen, wird dieses Wort sich verändern. Sie können es also nur ausprobieren, was das Besondere am Bibelwort ist, an dem Wort Gottes, an den Wirkungen. Und das ist ganz gewaltig, dass der Geist Gottes plötzlich dieses Wort benutzt und Glauben weckt. Einen Glauben nicht an uns, sondern, wie wir es gerade gesungen haben, in einer Welt des Todes, von ewigem Leben, von der Auferstehung, von großer Gewissheit. Und jetzt möchte ich Sie einfach bitten, lesen. Gucken Sie nochmal das Neue Testament an. Was wird denn von Jesus erzählt? Da trat Jesus auf einen Menschen zu von unreinen Geistern. Was macht Jesus? Und Jesus gebietet diesen Geistern und sie fahren aus. In diesem Wort Jesu ist solch eine Dynamik, eine geistliche Dynamik. Wenn Sie wissen wollen, wie in Ihrem Leben was sich verändert, nur durch das Wort Gottes. Weil wenn Gott spricht, dann will er das tun. Sie dürfen die Bibelworte nehmen und sagen, Herr, ich glaube daran. Ich will deinen Sieg jetzt erleben. Da war dann einer, ein Offizier, der Römer. Und ausgerechnet dieser Heide hat genau kapiert, was da los ist. Sprich nur ein Wort, dann wird ein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort. In deinem Wort ist geistliche Dynamik. Im Bibelwort ist sprühende Energie. Und genau das hat Jesus den Männern und Frauen, die sich an ihm stießen, in der Synagoge gesagt. Meine Worte sind Geist und Leben. Der spottet, merkt es nicht. Der es ablehnt, merkt es nicht. Aber wer es daran glaubt, wer es aufnimmt in seinem Herzen, wird es erfahren und wird es erleben. Möchte ich nur in einem letzten Teil Ihnen noch sagen, wie Gott heute Neues bei Ihnen wirken will. Gott will heute Neues bei Ihnen machen. Wir wollen uns ganz neu ausstrecken nach der Gabe des Heiligen Geistes. Aber für viele ist das eine Frage, wo kriege ich den Geist Gottes, wo muss ich hin? Sind das spezielle Menschen, wie erkennt man die? Sind das Leute, die Heilungswunder tun oder wie kriegt man den Geist? An was erkennt man ihn? Erkennt man ihn an übernatürlichen, außergewöhnlichen Erscheinungen? Wenn ich die Schrift lese, und Sie können ja selber die Schrift lesen, ich will jetzt nur das sagen, was ich in der Schrift finde. So wird schon bei Jesus, der vom Heiligen Geist erfüllt war, in Jesaja 11, in der Weihnachtsverheißung prophezeit, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit. Also Jesus wird nicht rumlaufen wie ein Verrückter. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Das ist der Geist Gottes, den man daran erkennt. Und ja, wo kriege ich denn diesen Geist? Ich sehe mit großer Sorge, wir hatten ja vor Jahren auch Leute, die in unserem Gottesdienst mit Zwischenrufen alle möglichen gestört haben, selbst eine Konfirmation einmal gesprengt haben, dann behauptet haben, sie hätten allein den Heiligen Geist. Und wir haben mit ihnen gerungen, wir haben mit ihnen in Geduld geredet. Und was mich eigentlich erschüttert ist, dass Menschen nicht bloß von törichten Einbildungen faseln, sondern dass sie das Ganze noch dem Heiligen Geist zuschieben. Das ist schlimm. Der Geist Gottes wirkt in seinem, im Wort Gottes. Gott kann alles, aber er benutzt seinen Kanal, durch den er durch die Jahrhunderte hindurch gewirkt hat, durch seinen Geist, durch sein Wort. Und in diesem Wort gibt er uns eine Stärkung und eine Ermutigung und eine Kräftigung. Dieses Wort wird nicht leer zu ihm zurückkommen, sondern soll tun, wozu es gesandt ist. Dieses Wort ist voll geistlicher Dynamik. Und wenn Wunderevangelisten wirken und Segen schaffen, dann nur durch das Evangelium, nur durch das Wort Gottes, durch nichts anderes. Nicht durch ihre eigenen Ideen, die sie haben. Nicht durch ihre Visionen, die etwa ganz anders sind, als was das Wort Gottes sagt. Nur wenn sie das Wort Gottes tragen, dann wird es Frucht schaffen. Und das ist für uns jetzt so wichtig, dass wir in diesem Wort Gottes drin bleiben, in diesem Wort und dieses Wort halten. Um noch eine Bibelstelle zu nennen, im Galaterbrief, da streitet Gott mit den Galatern. Verschiedene Gemeinden im Raum von Kleinasien, und Paulus fragt sie, wie habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? War schon damals eine Frage, wie habt ihr ihn empfangen? Durch irgendwelche Praktiken? Oder durch die Predigt vom Glauben? Ja, natürlich nur durch die Predigt vom Glauben kann man den Geist Gottes haben. Und darum ist so wichtig, dass wir wieder wissen, wenn wir das Evangelium verkünden. Vor ein paar Tagen standen unseren Zeitungen von einem kirchlichen Publizisten, der irgendeinen hohen Geburtstag feiert, der als seine höchste Erkenntnis heute propagiert, dass man die Bibel neu und anders schreiben müsste, als sie uns gegeben ist. Das lohnt sich nicht mal mehr, dass wir jetzt ein Wort dazu sagen. Da hat sich einer selber gerichtet. Meinen Sie, in 50 Jahren wird noch einer den Namen eines solchen Mannes kennen? Da geht doch die Zeit drüber hinweg, über unsere zeitbedingten Ansichten. Aber was bleibt durch die Jahrhunderte? Dass das Wort Gottes wahr ist, dass das Wort voll geistlicher Dynamik ist, dass das Wort schafft, Leben schafft. Und wo irgendwo Menschen um die Bibel zusammenkommen und mit aufrichtigem Herzen die Bibel lesen, in einem Hauskreis, in einer Jugendgruppe, wird lebendige Gemeinde sich ereignen? Wird das geschehen, was einst am Pfingsttag geschehen ist? Dass der Geist Gottes machtvoll wirkt, dass er die Mauern der Ablehnung durchbricht, dass er Feinde überwindet und dass er Menschen im Glauben ganz gewiss macht, durch alle Zweifel hindurchführt und auf den Felsengrund stellt. Jetzt haben wir nur eine Not heute, dass viele Menschen am Wort des Evangeliums Probleme haben, weil sie an den Christen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das Haupthindernis, warum Menschen nicht zum Glauben kommen, ist wegen uns. Vor ein paar Tagen mit einem jungen Pärchen gesprochen. Wir sind draufgekommen, wie sie mich fragten, was machen Sie? Ich habe ihnen erzählt, was ich tue. Ich möchte ein Zeuge Jesu sein. Und dann ging ein Lächeln über das Gesicht des jungen Mannes. Sag ich, ja, und Sie, glauben Sie nicht? Und dann sagt er, nein. Ich bin durch und durch Atheisten. Wie kommen Sie dazu? Es gibt doch eigentlich gar keinen Atheisten. Jeder andere was von Gott. Hat er gesagt, ich habe die Christen gesehen. Und ich habe gesehen, was die Christen in den Jahrhunderten getan haben. Das ist so abstoßend, so ekelerregend, hat er gesagt. Und dann hat er sein Mädchen in den Arm genommen. Ich weiß nicht, ob es so viel besser ist, was er jetzt mit ihr macht. Also ist ja manchmal so ein Hochmut. Aber wir wollen dran denken, viele Menschen stoßen sich am Zeugnis der Christen. Und darum wollen wir immer wieder aufs Evangelium in seinem Herzstück hinweisen. Was ist das? Dass Jesus für uns sein Leben gelassen hat, für uns fehlsame, sündige Menschen. Das Evangelium, das die Welt braucht. Wir offen reden und sagen, wir sind Versager. Wir können es nur bekennen, uns ist unser Versagen leid. Aber wir sagen euch, dass es eine Rettung gibt, dass Schuld vergeben und ausgelöscht werden kann. Da geht ja gerade in der Politik eine große Diskussion in Japan darum, um die das Bekenntnis, dass man Schuld eingestehen will. Aber die meisten Leute bei uns wissen gar nicht, dass in der japanischen Kultur das überhaupt nicht denkbar ist, dass man Schuld aussprechen kann, weil auch Vergebung in dieser Weise gar nie gedacht werden kann. Das nur auf dem Hintergrund des christlichen Glaubens denkbar. Und da wird uns erst wieder bewusst, was ist das, dass wir sagen können, wir leben von der Vergebung, weil Gott eine Sühne geschaffen hat, wo alle Schuld weggenommen wird. Das ist das Evangelium, das einst Petrus am Pfingsttag verkündigt hat. Und das ist das Wort, was in die Herzen geht. Wenn der Geist Gottes die Menschen von ihrer Schuld überführt, wo plötzlich Menschen wissen, ja, das ist für mich geschehen und das brauche ich und das ist mir geschenkt. Ich wollte Ihnen heute ganz neue Freude machen am Wort Gottes, das er uns gegeben hat. Am Wort Gottes, durch das ja nicht bloß ein leeres Wort ist, sondern ein Wort, das mächtig wirkt, ein Wort, das uns lebendig macht, ein Wort, das uns in Bewegung setzt, wo der Geist Gottes uns durch und durch durchdringen will. Und ich wünsche nur, dass wir alle viel mehr uns ausstrecken und sagen, Herr, ich brauche noch mehr von deiner Gabe. Ich will noch mehr von dir. Ich will durchdrungen sein von deinem Wort, dass dein Geist mich erfüllen kann. Ich bin überzeugt, dass Gott heute nicht eine Zeit geringer Dinge will. Wie schwach und wie armselig die Gemeinden auch sein mögen und wie tot sie oft sind und wie eingeschlafen. Gottes Geist will mächtig wirken, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Amen. Jetzt singen wir ein Lied von Tiersteegen. Wenn Sie die Melodien alle nicht kennen, dann kommt das davon her, dass uns die Lieder nicht bekannt sind. Aber Sie werden auch eine Freude haben an dem herrlichen Text. Hier ist es Gerhard Tiersteegen, der Bandwirker von Mülheim. O Gott, o Geist, o Licht des Lebens, das uns im Todesschatten scheint. Die Erfahrung des Glaubens, die Macht des Wortes Gottes, gerade dort erlebt, wo das irdische Leben in seiner Zerbrechlichkeit uns bewusst wird. Wir singen von 425 die Verse 1 bis 4. Noch einmal den ersten Vers, dann haben wir die Noten dabei. Nochmal den ersten und dann bis Vers 4. Thank you. Wir wollen beten. Herr, wir wollen deine Verheißungen annehmen. Wir wollen dich jetzt bitten, so wie du es zugesagt hast, wer um deinen Geist bittet, der erhält ihn gewiss. So wie Kinder zu den irdischen Vätern um Brot bitten, so wollen wir dich bitten, gib uns deinen Heiligen Geist. Und dann überführe uns aller Sünde, mach uns bewusst alle Fehler unseres Wesens, so dass wir sie in deinem Licht bereinigen können. Uns ist es leid, lieber Herr, dass dein Name geschmäht wird in der Welt, auch wegen unserem Fehlverhalten, wegen unserer Untreue, wegen unserer Lässigkeit. Aber wir möchten dich bitten, dass du heute alles Zeugnis bekräftigst. Das geschieht in aller Welt, in allem Dienst der Missionen, Evangelisation, aber auch in unserem Land. Und gebrauche auch uns dazu, wo wir dich bekennen und von dir weitersagen. Lass deinen Geist wirken, auch in unseren Familienangehörigen, bei unseren Nachbarn und Kollegen. Dein Wort hat einst im Mund deiner schlichten Zeugen so viel Frucht geschaffen. Wir möchten dich bitten, dass du deine große Ernte auch schaffst. Auch heute bei den Jugendtreffen, wo sie stattfinden, bei den Konferenzen, aber auch durch den schlichten Zeugnisdienst, den wir hier und da tun in Wort und Briefen, bekräftige alles und gebrauche auch unsere Gemeinde dazu, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und da dürfen wir jetzt auch bitten für die Kranken, die nicht unter uns sind, die besonders angefochten sind, die Pflegebedürftigen und die, die sich zum Heimgang zu dir rüsten. Gib ihnen dein Wort so, dass dein Geist ihren Glauben aufrichtet und festmacht, dass sie dir treu bleiben können und auch von keiner Anfechtung und von keinem Zweifel überwunden werden, weil du sie hältst in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz. Paul Gerhard hat uns ein schönes Pfingstlied geschenkt, das wir aber erst morgen singen. Wir singen einen Vers von Paul Gerhard, der eigentlich am besten das ausdrückt, was heute dieses Wort Jesu war. Meine Worte sind Geist und Leben. In dem Lied sollte ich meinem Gott nicht singen. Da heißt es im 4. Vers, seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Wir haben den Geist Gottes im Wort. Da kommt er zu uns. Das ist die Weise, wie Gott seinen Geist wirken lässt. Wir singen diesen Vers. 4 vom Lied 232. Das ist die größte Geistesgabe, wenn man noch im Sterben, im Blick auf diese dunkle Todesmacht, fröhlich und gewiss sagen kann, ich bin in den Armen Jesu geborgen, wenn der Glaube fest wird, wenn man zu Jesus Herr sagen kann. Was Wunderbares, dass wir die Lieder haben, die auch ganz stark unseren Glauben auslegen. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl. Wir haben ja sonst immer durch den zweiten Gottesdienst die Schwierigkeit, dass wir keine Abendmahlsfeier halten können mit Austeilung am Altar, als an diesen Sonntagen wie heute, wo wir keinen zweiten Gottesdienst haben. Darf Sie einladen, Austeilung am Altar. Darf Sie nochmal darauf hinweisen, auf unsere Veranstaltung, die alle im Notizenzettel stehen. Da ist am nächsten Sonntag beginnt eine neue Predigtreihe, wie Gott Mut macht, Trostworte Gottes. Aber da haben wir einen Abendgottesdienst, das ist besonders geeignet. Junge Leute, die oft neue Lieder singen wollen, darum sind die Abendgottesdienste so geschickt. Und dann auch Menschen, die vielleicht die Formen des Gottesdienstes gar nicht so verstehen. Da haben wir das Thema, wie kann Gott das zulassen? Das ist mir immer wichtig, da können Sie bestimmte Leute dazu einladen. Das ist am nächsten Sonntagmorgen, ist also wie gesagt die Predigt über den Durst nach Wasser. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, die Zusage, dass Ströme lebendigen Wassers fließen sollen, das sagte Jesus von seinem Geist, der auf die kommen sollte, die an ihn glauben. Das wird morgen das Thema sein. Am Dienstag ist kein Bibeltraining, weil wir morgen Gottesdienst haben. Das Opfer erbietet die Kirchenleitung für die ökumenische Nothilfe. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.